Hi Ümit.
Hi Thomas, wunderschönen guten Tag. Naja, so wunderschön ist er gerade nicht.
Ach, das soll man so nicht sagen, ja.
Also bei mir ist grauer Himmel.
Ich sehe Wolken, aber ich sehe auch viel Blau. Aber mei, es ist so.
Ja, Mann.
Es ist alles gut. Aber dafür siehst du aus, als hättest du irgendwie ziemlich viel Whisky in sich. Ja? Du siehst abgestürzt aus, mein Freund. War die Nacht erfreulich? Brachte sie etwas Schönes zutage?
Also die Nacht,
hast du dich ins Jenseits geschossen?
Die Nacht war erfreulich. Die Nacht war erfreulich. Aber ich bin echt
ein wenig
müde. Stimmt schon.
Ja. Mit Whisky oder ohne Whisky?
Ohne Whisky.
Okay.
Ich hatte trotzdem ein schönes Kühlgetränk gestern Abend. Muss man sich ja mal gönnen.
Ein schönes Kühlgetränk?
Ja, ein Kühlgetränk.
Okay, sowas, wo die Eiswürfel drin sind.
Ja, genau so eins.
Okay, ein halbes Bier.
Bier mit Eis, sag mal. Nee, das kriegt man ja nicht, ne? Hast du schon mal Bier mit Eis drin getrunken?
Ja, viel.
Ehrlich, viel, sagst du auch?
Doch, das ist, also, okay, Outing. Geht schon gleich wieder los, Ümit.
Wir
reden eine Minute, dann ist schon wieder Outing. Doch, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Wir nennen es Armenbier. Also wenn wir richtig Durst haben an Bord, dann Bier mit Mineralwasser und Eiswürfel. Und das ist so ein richtiger Durchspüler und das haut nicht so rein manchmal wie ein Bier. Also Nachmittag bin ich mit dem Bier halt dann oft abgemeldet, wenn ich Skipper bin. Das passt irgendwie nicht, aber so ein Armenbier ist eigentlich gut. Also wir nennen es Armenbier, weil es ist mit Wasser verdünnt.
Ein Bier mit Wasser verdünnt. Ach du lieber Gott. Ich weiß, es wird jetzt E-Mails rieseln. Vor allem aus dem süddeutschen Raum mit Protesten.
Das wünsche ich mir. Nee, aber es ist also zum Segeln bei Durst wirklich super.
Ja, oder so eine Weinschorle, ne? Eine Weinschorle finde ich auch ganz gut. Also Wein mit einem guten Sodawasser oder Sprudelwasser einfach drin, ohne Geschmack und Eis. Würfel drin, das geht auch.
Ja,
oh Gott, wir reden schon wieder früh am Morgen über Alkohol.
Alkohol, echt furchtbar. Wir nähern uns einem Thema, oder? Hast du ein Thema oder habe ich ein Thema?
Du bist heute dran, Herr Thomas. Ich bin zu müde dafür. Ich reagiere und mach so ein bisschen mit.
Ja, okay. Willst du sagen, was los war?
Ich war die letzten Tage ja in Kroatien auf der Regatta, auf dem Kornati Cup und habe da die tolle Ehre gehabt, muss ich echt sagen, den Cup moderieren zu dürfen und habe aber auch parallel eine Doku darüber gedreht. Und das war natürlich schon anstrengend, weil das war viel Filmarbeit, ich war auch auf den Booten während der Regatta. Und habe da Aufnahmen gemacht. Ich war da natürlich draußen, habe Interviews mit den Leuten geführt und habe von den Kollegen Drohnenausschnitte bekommen. Und dann abends, nachts musste dann alles natürlich geschnitten werden, musste vertont werden. Und ja, so, also es war natürlich toll, ne? Super Atmosphäre, richtig Spaß gemacht, aber war natürlich auch ein bisschen anstrengend.
Was war anstrengender, die Tage oder die Nächte?
Während der Arbeit spüre ich es nicht, aber ich glaube, die Anstrengung habe ich immer dann gespürt, wenn ich dann kurz vorm ins Bett gehen war.
Ich glaube, du hast noch viel gearbeitet nachts, oder?
Ja,
Filmschnitte und tralala und
genau,
hast du einen Film gemacht da,
sitzt
oder?
Dann, sage ich ja, also diesen Film, diese Schneiden, dann sitzt du halt auf deinem Cut und hast deinen Rechner an, hast einen riesen Bildschirm an, sieht aus wie in irgendeinem Studio, obwohl du auf dem Boot bist, war auch interessant. Auf jeden Fall ist es natürlich dann schon anstrengend, aber sitzt wie gesagt, schön.
Super.
Und viel passiert auch. Also, da ging was.
Ja.
Ja, aber okay. Jetzt bist du dran.
Ja, ich habe irgendwie was, wo ich mir überlegt habe, das haben wir noch nie gemacht. Und eigentlich ist es, es ist so ein Outing für dich und mich. Wir müssen da Farbe bekennen mal, ja. Weil ich habe mir überlegt, das Mythos, Leine im Propeller passiert mir nie oder kann mir nie passieren. Ja.
Ai.
Und eigentlich gibt es ja immer so Dinge, wo so richtige, die Heldenskipper, da wird eigentlich nicht so drüber geredet. Ja. Das lässt man eigentlich nicht so raus. Oder das ist, und dann plötzlich fährst du irgendwo mal mit. Also das war so mein erstes Mal mit Leine. Da war ich ein ahnungsloses Kielschwein, keine Ahnung von Tuten und Blasen, irgendwo Karibik. Und der Skipper war ein Heroe. Und irgendwo hing man dann plötzlich irgendwie anders an der Boje als alle anderen, nämlich irgendwie nicht mit Bug, sondern mit dem Heck. Ja.
Also das du sagst in deinem Mythos, Leine im Propeller, das passiert mir nicht.
Passiert mir nicht, genau. Aber es hat ein paar Hintergedanken drin, ja, weil irgendwie ist es ja was dann doch immer wieder passiert. Aber steigen wir mal noch nicht gleich ein, sondern
lass mich doch erstmal darüber verschnaufen.
Jetzt kriegst du einen Jingle Zeit, um dich richtig zu sortieren.
Genau so machen wir das.
Regatta-Müdigkeit.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Uzun.
Willst du mir vielleicht mit diesem schönen Mythos beichten, dass du bei deinem letzten Turn irgendwie die Schraube, die Leine in den Propeller gekriegt hast, lieber Thomas? Sag's einfach.
Ja, Ümit, also weißt du, ich wollte.
Ich kann mir schon vorstellen, wie du da stehst und fluchst.
Mist, nee, das war zu ernst, um zu fluchen. Aber fangen wir mal so von vorne an. Es gibt Dinge, die passieren einem richtig guten Skipper nie. Ja, also zum Beispiel ein Hafenanleger vermasselt, darüber wird nicht geredet. Ja, aber Hafenkino sind nicht wir auf der Leinwand, sondern wir sitzen im Publikum und kommentieren das irgendwie richtig, wie es eigentlich richtig gehört. Und ich nehme mich auch nicht davon aus, selbst wenn ich versuche, da eigentlich jetzt irgendwie für mich was Lehrreiches daraus zu ziehen. Ich plane auch demnächst mal was mit ein Seminar mit Hafenanleger-Videos mal zu machen. Also das ist gerade in Vorbereitung für die nächsten 3 Wochen. Ich versuche, diese Hafenmanöver dann nicht so von der typisch hämischen Warte zu sehen, so wie kann der bloß, also wenn man es in YouTube manchmal sieht, sondern wir werden da in dem Seminar wirklich den Ton wegdrehen und dann einfach sagen, so Leute, was seht ihr jetzt für Fehler?
Aber sag mal, bist du.
Das ist immer ganz interessant.
Also bei den Hafenkino-Zuschauern, ich unterscheide ja da immer. Da gibt es ja immer die zwei Arten der Zuschauer. Die einen sind die, die sich ganz genüsslich, offensichtlich bequem irgendwo hinsetzen, ein Bierchen aufmachen und dann einfach genussvoll zuschauen. Und dann gibt es noch die anderen, ich glaube, dazu gehöre eher ich. Die tun so, als gucken sie nicht hin, weil es ihnen unangenehm ist, aber schielen dann doch mit dem einen Auge hin, wenn es dann so ein bisschen schwierig wird. Oder zumindest nicht so ganz so offensichtlich. Zu welchen gehörst
du? Ich versuche, da zu sitzen und eigentlich zu analysieren.
Also du schreibst mit.
wie so ein Wettfahrtleiter, ja, genau. Irgendwie so Flaggen hochziehen, ja. Was jetzt gerade zu tun ist, irgendwie.
Ja, da hat das gemacht.
Nee. Ich versuche einfach zu sehen, was geht gerade schief und eigentlich meistens stecke ich zu viel drin. Also ich war ja ein Kind, das bei so Gruselfilmen oder bei Tarzan immer hinterm Sofa verschwunden ist, wenn da irgendjemand in den Sumpf fiel und die Krokodile kamen, das konnte ich immer nie sehen und genauso wenig kann ich dann irgendwie so vermasseltes Ding sehen. Also da bin ich dann zu empathisch und denke, oh Gott, nein, das will ich jetzt nicht sehen.
Also ist interessant, es geht mir auch
also
so.
Also entweder helfen oder wegschauen. Also ja. du kannst ja meistens nicht helfen. Die Leute müssen es selber lösen.
Ja, also es gibt, klar, du kannst immer mal unterstützen, aber manche Aktionen, ich meine, oft ist es ja so, du siehst das Unheil ja schon kommen. In manchen Situationen.
Genau. Klar.
Du siehst ja, okay, es kann einfach nicht gut gehen.
Genau.
Kann das nicht gut einfach, gehen.
Genau. Das ist schon.
Da kannst du ja nicht rüberrufen und sagen, reiß mal dein Steuer rum. Das würde ich mich nie trauen. Nee. Auch komisch eigentlich, ne? Aber also ich hasse so Besserwisser. Oder am besten noch Leute oder Marinieros, die dann irgendwie sich rausnehmen, dann auf dein Boot zu hüpfen. Alles schon miterlebt.
Ja. Leine im Propeller passiert mir nie. Fangen wir mal an mit dem Outing, Ümit. Ja.
Was willst du? Willst du die Anzahl hören, wie oft ich schon reingefahren?
Sprich, mein Sohn. Ja, wie oft hast du schon eine Leine im Propeller gehabt?
Ich glaube, ich habe eine Leine, also relativ selten, ich glaube, zweimal habe ich es auf jeden Fall schon mal drin gehabt, ja. Und das eine Mal, boah, da habe ich echt lang gekämpft mit Schnorchel und Messer und habe dann versucht, die Leine da unten wieder rauszukriegen. Jetzt ist, die Frage ist ja immer, ich weiß jetzt nicht, wie du das aufbauen möchtest, wie das dazu kommt.
Beschreib mal. Im Hafen oder draußen?
An einem Steg in der Türkei.
Okay.
Wo? Ich glaube, es war das ein Cut? Nee, ich glaube, es war ein Monohall.
Es war groß.
Es war groß. Ich hatte keinen Überblick über das Heck. Ja, ich bin ganz normal natürlich rückwärts reingefahren und dann, natürlich ist es meine Verantwortung und am Ende des Tages ist natürlich auch meine Schuld, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn dann irgendwie auf einmal das Männchen am Steg ganz stolz eine Leine nach oben hält, von 0 auf 100 und du eigentlich noch gar nicht hinten die Heckleinen fest hattest. Also, und dann bist du natürlich, wenn die Mooringleine natürlich gespannt ist, während du überhaupt noch nicht mal hinten richtig rangefahren bist, dann ist einfach die Gefahr da, dass du natürlich mitten reinrauscht. Ja, und genauso ist es dann irgendwie auch passiert. Also bei einem anderen Mal kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern.
Mhm. Hast du schon verdrängt?
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Naja, es kann eigentlich darf es nicht passieren beim Anlegen. Eigentlich ist es unmöglich. Wenn niemand die Mooringleine in die Hand nimmt draußen, kann es eigentlich nicht passieren. Und ich brauche keine Mooringleine beim Anlegen.
Erst ja, aber mal. Trotzdem passiert es immer wieder. Also es gehört für mich, also ja. Ich habe so verschiedene Erfahrungen. Also ich habe mich gestern, als ich das vorbereitet habe, habe ich mich mal hingesetzt und habe gedacht, also aus dem Stand bringe so 5 epochale Leinenpropellerwickler zusammen. Der erste war Virgin Gorda. Ich war das Kielschwein, also British Virgin Islands. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Es ist das unterste Bauteil des Schiffes. Ist das Kielschwein. Es ist so ahnungslos. Ja, da unten lebt das ahnungslose Kielschwein. Das wird gefüttert und fährt so mit und blickt mit großen Augen in die Welt und kapiert nichts. Das war richtig, ja, der Skipper war so erfahren, so über 60, hat er alles schon gemacht und ja, brachte halt beim irgendwie ist an der Boje vorbeigefahren und hatte dann nur so eine schlenkere Hüftbewegung gemacht mit dem Boot so und hat halt dann diesen Tampen da in die Schraube gekriegt. Und mir war das unheimlich unangenehm, wobei ich als Kielschwein hätte ich mich entspannt zurücklehnen müssen. Ich konnte ja nichts dafür, ich war ahnungslos, hatte keine Ahnung, aber es war mir unangenehm, dass 25 Boote in einer Richtung lagen, nämlich mit dem Bug in Wind und ein Boot mit dem Bug, mit dem Heck in Wind lag. Und ich habe mich dann fürchterlich echauffiert. Ja. Das war dann schon so ein Zeichen, dass ich da irgendwie jetzt mit diesem Segeln, dass mir das nicht ganz gleichgültig ist. Egal. Das war das erste Mal. Und dann blieb man aber so liegen. Es war ein guter Liegeplatz für die Nacht. Und am nächsten Morgen ist halt einer runter und hat dann das irgendwie befreit. Ich weiß gar nicht mehr wie. Das zweite war erster eigener Turn in Palau auf Sardinien. Dreckigstes aller dreckigen Hafenbecken, so Maddalena-Archipel. Rückwärts anlegen, so wie du. Bap, rückwärts rein und dann irgendwann war halt die Mooring da in der Schraube. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich weiß nur sehr genau, wie viel Überwindung es mich gekostet hat in dieses eklige, das war 2001, also da waren Wasserleitungen oder Abwasserleitungen auf Sardinien und Kanalisation noch irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln und am Horizont nicht sichtbar. Uah. Also alles ging ins Hafenbecken und ich weiß nur hinterher, also mich hat es wirklich geekelt und mein Freund hat mir hinterher sofort 2 Schnäpse verabreicht. Das war richtig super. Also ich bin eigentlich so ein zurückhaltender Schnapstrinker, aber da konnte es nicht genug sein. Nummer 3. Blisterschot im Prop vor Ibiza. Irgendwie okay, gut. Das Segel steht blöd. Das gefällt mir nicht. Da oben, wenn jetzt Wind kommt, hol den Blister nochmal runter. Ja, und dann hat es Wind gehabt, das Boot lief schön und dann ist irgendwie so, ohne dass ich es gemerkt habe, die lange Blisterschot hinten raus, ich zog eine Schleppe hinter mir her und irgendwann habe ich gedacht, ich höre gar nicht mehr, dass die Schraube mitläuft, ja.
Oh.
Ende Gelände. Beidrehen auf offener See, lange Leine ausbringen, ins Wasser hüpfen, rumdrehen, versuchen es runterzukriegen. Lösungsmöglichkeiten erzählen wir später.
Also ganz Nummer kurz 4. dazu, bevor du weiter reitest in deinen Erfahrungen, das ist natürlich, ist mir jetzt nicht passiert, aber ein paar Mal schon, also fast passiert. Diese Leinen, die von Bord aus ins Wasser hängen, das ist wirklich was, es wird oft einfach verkannt. Irgendwie, och, da hängt was im Wasser. Ratzfatz hast du irgendeine Leine im Wasser und wenn du das verpennst und bist dann irgendwann auch zum Beispiel, wenn du dann ja, irgendwo anlegen möchtest und die liegt immer noch im Wasser, da muss es gar nicht die Mooringleine sein, sondern echt irgend so eine andere Schot vom Boot, die du ratzfatz drin haben kannst, ne?
Ja, schon. Ja, man hat immer, ja. Also bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel. Man hat ja immer so Sorge im Hafen, dass man es reinkriegt. Aber im Hafen heißt es ja, hast du immer einen Vorteil, Hilfe ist nah. Ja, also da ist es ja eigentlich nie so wirklich richtig kritisch. Ja, also das, da ist immer Hilfe da und das, die gute Nachricht ist ja erstmal, du hängst fest, du treibst nicht irgendwo rum, wenn es in der Mooring hängt. Also soweit ist alles safe, es ist halt saublöd.
Ja.
Ja. Ja, und irgendeiner kommt und will 100 Euro, in Kroatien zumindest. Die haben das in ihren Geschäftsbedingungen mittlerweile überall drin, das ist 100 Euro und da ist der Taucher nicht drin. Beschädigen der Mooring ist ein 100er.
Ja.
Aber trotzdem, draußen ist es wirklich blöd, weil es aus verschiedenen Gründen kritisch ist. Also Punkt 1 ist, ich hatte damals nicht viel Wind, aber doch gut Wind, über so 4 bis 5. Und wenn du allein segelst und weißt, also so kann ich das jetzt nicht lassen, so fahre ich jetzt nicht bis St. Anthony oder da nach Ibiza rein. Also du kommst ja auch nicht mehr rein, weil die Schraube nicht geht, dein Motor geht nicht, du bist nicht manövrierfähig. Also heißt es für dich, du musst jetzt Grundregel Nummer 1 auf hoher See das sichere Cockpit verlassen und nicht nur da irgendwie aufs Vordeck tapern, sondern du musst jetzt irgendwie ins Wasser. Ja, und das bei Wind und das Boot treibt und arbeitet und stampft und macht da irgendwas in den Wellen. Also ich fand es alles nicht ohne. Das geht schon alles. Man muss sich halt vorher, Regel 10 seconds for next 10 minutes, genau überlegen, okay, was mache ich jetzt, was baue ich jetzt für Sicherheit ein? Also ich habe mir damals einen langen Festmacher, weil das Boot driftet, ja, bei mir im beigedrehten Zustand driftet das Boot immer nur so mit 1,5, 2 Knoten, also weniger kriege ich nicht hin, eigentlich zu schnell, aber es ist sauber beigedreht. Aber hinterher schwimmen ab 2 Knoten ist nicht mehr, wenn die abhaut, dann ist kriegst vorbei. Du die nicht mehr. Und deswegen habe ich mir einen Fender, einen langen Festmacher hingehängt, der dann so praktisch in Leder irgendwie so eine Schleppe bildete, dass wenn das Boot ja abhaut, dann kann ich mich da dran wieder hinhangeln irgendwie, falls es aber schief geht. Und fand es aber, bin dann mit dem Messer runter, fand es wahnsinnig anstrengend. Das ist immer eine ziemlich anstrengende Operation.
Das ist sau anstrengend, so
eine Leine. Also du kommst da also raus wie, du lernst deine Muskeln kennen, die du noch nie kennengelernt hast, ja, bei sowas.
Mich wundert es, dass du das draußen gemacht hast und nicht vielleicht gesagt hast, hey komm, jetzt segle ich irgendwie mal in irgendeine Bucht und hau den Anker rein.
Und 50 Seemeilen Distanz oder 60 zwischen beiden, mittendrin, irgendwo zurückfahren.
Keine Chance. Und Respekt, ey. Also da,
und dann allein auf dem Boot. Ohne Motor, also, weiß ich nicht. Das war, und es war, wie gesagt, das war so, es war ein bisschen, klein wenig zu viel Wind. Also es war jetzt nicht ein Dreierle, sondern hatte halt einfach mehr und ein bisschen Welle. Und das war dann wirklich das Anstrengende, weil das Boot sehr stark arbeitet, also Heck geht auf und ab. Und dann immer wieder runtertauchen mit Schnorchel und da irgendwie gucken, wie kriegst du es jetzt los. Also das ist schon irgendwie diese Leinen-Rausschneide-Aktionen, das war körperlich mit das Anstrengendste, was ich gemacht habe. Also weil so beim, wenn du einen Berg hochgehst schnell, das ist halt ja Beine, Atmung und irgendwie, aber da unten brauchst du jeden Muskel, jeden einzelnen.
Also das ist auch gefährlich. Also das, was du gerade beschreibst, ich würde das sogar echt als gefährlich bezeichnen. Ich meine, zum Glück ist es ja jetzt nicht wahrscheinlich bei laufendem Motor irgendwie passiert, weil sonst kriegst du das Ding gar nicht raus. Die hat sich irgendwie rumgewickelt, oder? Weil du warst segeln.
Ich musste
dann rausgehen. Dann hast du zumindest eine Chance, irgendwie das rauszukriegen. Ich kann mich an meine Losschneideaktion erinnern. Das war schon echt anstrengend. Und ich habe ja inzwischen, habe ich bestimmt schon ein paar Mal angesprochen, diese 2 Liter Tauchflasche mit Kompressor, die sich über 12 Volt im Schiff auch auffüllen lässt. Mit der Flasche ist es natürlich super, dann hast du mal 10 Minuten Luft am Stück und kannst dann mal solche Arbeiten wirklich machen. Die habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht, jetzt nicht fürs Losschneiden, aber Ankerbergen und Kette von einem Nachbarn. Also eigentlich habe ich meine Nachbarn schon damit retten können, aber egal. Aber das ist echt eine Geschichte, die ist, die halt kann mal, schon ganz schön happig sein.
Das war happig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also ich habe mich nicht gefährdet gefühlt, sondern es war so, Du bist da so im Ungewissen. Du hast das sichere Cockpit verlassen. Du bist draußen aus dem Hafen. Es ist offene See. Du schaust so nach unten und sagst, ja, ja, hat er hier so 200 Meter, was da unten wohl gerade rumschwimmt. Also du hast alle Ingredienzen von, ja, das ist jetzt spannend. Aber wie gesagt, ich glaube, gefährlich wird es, wenn du jetzt kopflos agierst. Und wenn du da hinschaust und das mit der Taucherflasche, das würde ich gerne noch ein bisschen, weil wir da schon bei einem Lösungsansatz sind, aber keine Angst, wir kommen schon wieder zurück aufs Thema. Das wäre ein Lösungsansatz 1 für sowas, so eine kleine Taucherflasche. Kannst du ein bisschen was drüber erzählen? Brauche ich da ein Paddy oder was braucht man da?
Genau, also bei der Taucherflasche ist es so, dass du grundsätzlich erstmal gar nichts brauchst. Es wird auch davor gewarnt, tiefer als 10 Meter damit zu tauchen. Ganz einfach, weil natürlich je tiefer du tauchst, desto mehr Luft wirst du brauchen, weil du einfach dann, weil die Luft ja komprimierter ist in der Tiefe. Das heißt, dass du auch mit jedem Atemzug mehr Luft aus dieser Flasche rausziehst, als wenn du sie in 1-2 Meter Tiefe rausziehen würdest. Das ist eine Flasche, die gibt es in einem halben Liter, in einem Liter und in 2 Liter. Die werden verkauft mit einer Handpumpe, davon rate ich ab, weil mit einer Handpumpe bist du eine Dreiviertelstunde bis Stunde damit beschäftigt, das die Flasche aufzupumpen und danach bist du K.O. für den restlichen Tag.
Genau, da bist du erschöpft,
genau.
Bevor du an die Leine gehst.
Da gibt es dann so einen Kompressor, der kostet so circa 650 Euro, der ist nicht groß, der ist vielleicht 30 auf 30 Zentimeter, wiegt allerdings irgendwie 6 Kilo. Kann man aber auch im Handgepäck mitnehmen, kann man also auch wirklich damit fliegen. Und den kann man an eine Batterie anschließen und damit dann die Flasche dann aufpumpen. Und so eine, ja, es dauert dann schon so seine halbe Stunde, bis so eine Flasche voll ist. Also eine 2-Liter-Flasche. Aber man sollte damit dann einfach mal so ein bisschen in so seichten Gebieten ein bisschen üben. Man sollte sich einen Bleigürtel kaufen, weil sonst hat man immer ein bisschen Schwierigkeiten, damit runterzukommen. Aber das ist schon eine tolle Geschichte. Man sollte aus meiner Sicht einen Tauchschein haben, auch wenn man ihn da jetzt vielleicht nicht unbedingt braucht, weil es sind die gleichen, es ist alles gleich wie beim echten Tauchen. Also du solltest schon wissen, was ist, wenn du unter Wasser bist, selbst wenn es in 5 Metern ist und dir, ja, rutscht vielleicht die Brille vom, die Maske vom Gesicht, wie, dass du cool bleibst, ja, und all solche Sachen lernt man ja auch. Beim
Basics, Druckausgleich. Also
ja, auf jeden Fall Druckausgleich.
Also, dass dir
bevor du Druck auf den Ohren hast.
Mal zerrissen, also unter Wasser, weil ich da zu sportiv unterwegs war.
Ja, da also, muss man echt aufpassen. Also aus meiner Sicht, ein Tauchschein macht definitiv Sinn. Und dann hast du mit dieser Tauchflasche echt auch Spaß. Also es ist ja nicht nur dafür da, dass du jetzt Reparaturen machst, sondern kannst damit ja auch in so schönen Buchten einfach mal ein bisschen Spaß haben und unter Wasser Zeit verbringen.
Also ehrlich, bisher habe ich immer diesen Tauchern zugeguckt, auch hier auf der Insel, jetzt gestern wieder, und dachte, ich finde es immer sehr, sehr viel Aufwand. Also hoher G-Faktor. Also für alle
Hörerinnen und Hörer. Ja, aber nicht mit dieser Tauchflasche.
Ist, genau.
Nicht also mit die dieser, kleine Tauchflasche die ist nur ein Rucksack.
Okay.
Das schnallst du einfach. Also Badehose hast du an, du hast einen Rucksack, da passt die rein. Und das war's. Und dann hast du ein richtiges professionelles Mundstück, das ist dabei. Du hast auch einen Druckanzeiger, den du wie beim richtigen Tauchen hast, wo du siehst, wie viel Luft du da noch hast. Und es gibt auch andere Modelle. Es gibt zum Beispiel auch Modelle, da hast du einen langen Schlauch und oben schwimmt dann quasi so ein kleiner Kompressor, der dir dann quasi Luft durch den Schlauch presst nach unten. Und dass du an diesem Schlauch eben unten tauchen kannst, gibt es auch. War jetzt nicht meine Wahl.
Wie oft nutzt du es in der Saison?
Immer, wenn ich beim Segeln bin. Also nee, ich
immer, also auf jedem immer. Turn praktisch.
Auf jedem Turn,
mehr für, ja. Also ich mehr für Fun oder mehr für?
Mehr für Fun, ja. Wobei ich muss sagen, also ich habe es, wenn ich es dabei habe, nutze ich es also bisher auch immer, weil irgendeiner im Umkreis ein Problem hat. Also du bist in einer Bucht, da sind 20 Boote drin und einer kriegt seinen Anker nicht hoch. Der hat sich so verheddert, dass es wirklich, alle Boote waren schon weg, wir wollten da übernachten und der kommt nicht weg. Dann gehst du natürlich rüber und sagst, kann ich dir helfen? Der andere, der nähert sich rückwärts dem Pier und 3 Meter vorher macht es auf einmal plumps und das letzte Stück der Ankerkette plumpst ins Wasser. ne, und es war gerade aufkommender Sturm. Mhm. Das war ein altes Ehepaar auf dem Boot, klar. Dann holst du dir deine Flasche und tauchst dem nach. Also,
du bist und ich check der auch. Held, im, Ümit.
Das ist der so hole ich mir meine Weinflaschen während des Turns.
Ach so, ja. Ich kaufe nicht, ich lasse bringen.
Ja. Naja, ich meine, ganz ehrlich, es gibt in Griechenland gibt es ja so einige Häfen, die leben davon, dass die sind da nur mit ihrer Tauchflasche und die leben davon, dass die Ankersalate lösen und solche Geschichten.
Also jetzt wirklich, ich bin ja immer so ein Skeptiker mit deinen Gizmos, aber jetzt bin ich aber voll im Boot, ja. Also das.
Ja, ich glaube, das würde dir gefallen.
Das finde ich. Nee, weil einfach so diese Leinenschneiderei, also das ist schon immer sehr erschöpfend mit Schnorchel und sonst was. Also nicht, dass ich plane, dass ich das weiterhin mache. Aber trotzdem, das leuchtet mir jetzt zum ersten Mal ein. Für alle, die es auch interessiert, der Ümit schickt sicherlich gerne einen Link oder wir erstellen eine kleine Liste von den beiden Dingen. Ümit, du grinst jetzt, wir haben darüber nicht geredet.
Muss ich mal gucken nach dem Link. Ja, aber klar,
ja, logisch, genau. Klar, aber würde mich sehr interessieren, das Ding. Ja. Hast du ein Paddy, darf ich fragen?
Ja, ich habe ein CMAS und Paddy bin ich jetzt gerade dabei, habe ich der Emilia geschenkt und mache jetzt quasi
Du hast deiner Tochter was geschenkt, was du selber machst.
Ja, sie fand es auch schön, weil das ist zum Beispiel auch toll. Du kannst damit natürlich auch Crewmitglieder mal so ein bisschen einführen in die Welt des Tauchens. Und das fand sie natürlich schön und es freut mich. Und deswegen wird sie jetzt den Basic-Tauchkurs machen und ich mache quasi den fortgeschrittenen Kurs bei Paddy weiter.
Okay. Also echt gute Lösung für Leine. Und man sieht auch schick aus und mein Hirn denkt die ganze Zeit, ich möchte beim nächsten Kroatien-Turn eigentlich irgendwo in so unsicheren Ankerbuchten, also das hat mich echt beeindruckt im Herbst, die cleveren Leute, die suchten da so Ex-Bojenfelder, gingen da rein, nahmen die kleine Halbliterflasche, tauchten auf 6 Meter runter und befestigten sich mit Festmacher unten an den Betonblöcken. Und das machte jeden Sturm mit, ja.
Und ja, das glaube ich.
Da mit dem Anker
ist ja schlau.
Und also das fand ich schon fortgeschrittene Strategie. Die Dinger liegen ja überall rum. Ja, du hast so viele Buchten, wo drin steht, ja, Vorsicht mit dem Anker, weil da liegen Betonblöcke unten. Und ich habe es auch immer vermerkt, jetzt im Revierkompass, wenn irgendwo so ein Betonblock unten liegt, also aus zweierlei. Einmal als Hinweis, weil es wirklich gefährlich sein kann, aber andererseits ist es auch eine gute Verankerungsmöglichkeit, aber meistens liegen die Dinger auf 6 bis 7 Meter. Und das ist, ich weiß, ich komme runter auf 5 Meter oder ab 6 Meter wird schon schwierig und dann brauchst du auch noch Luft, um da unten deine Knoten zu machen oder das irgendwie einzufädeln und durchzufädeln.
Man unterschätzt es. Unten arbeiten ist eine ganz andere Nummer. Wenn da irgendwas auf egal wie viel Meter liegt und du sagst, ja, so weit komme ich runter, dann hast du noch gar nichts geschafft, weil da unten geht es ja erst los.
Genau.
Weil
da brauchst du dreimal, um zu sehen, ich komme da runter. Und dann musst du nur irgendwie mit einer Leine die hinterherziehen. Also da hast du nur einen Widerstand dabei und. Also tolle Lösung, finde ich gut.
Ich habe aber noch eine Lösung.
Ja, bitte.
Ich habe super. Ja, also für mich ist für den Beitrag, dass eine Leine von Bord aus ins Wasser gehen kann. Also gute Seemannschaft ist aus meiner Sicht Verhinderungsmodell Nummer 1. Gute Seemannschaft heißt im besten Fall natürlich oder im einfacheren Fall, man ist eine Crew und jetzt ist nicht alleine, dass jeder darauf aufmerksam gemacht wird, vor Beginn des Turns Augen offen zu halten, was Leinen betreffen und vor allem auch immer dieses ganze Wooling zu vermeiden, sodass man halt sagt, hey, die Leinen gehören aufgeräumt, eigentlich nach jedem Manöver. Jeder sollte schauen, dass für das Segel, für das er vielleicht verantwortlich ist oder für die Ecke oder für die Seite, auf der er sitzt, dass die Leinen da sind, wo sie hingehören. Weil ganz schnell hast du bei Schräglage mal die ein oder andere Genua-Schrot oder was auch immer im Wasser hängen. Und dass man da immer mal wieder einen Blick drauf wirft. Und das ist das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir hatten das jetzt auch auf der Regatta. Ne? Also die Jungs sind dann alle oder die Mädels mit dem Schnellsegeln beschäftigt und du verpennst einfach, dass da hinten eine Leine ins Wasser hängt. Ne? Also vermeintliche Profis, aber du bist mit was anderem beschäftigt. Und das kann man verhindern, glaube ich. Das ist ein ganz großer Punkt. Ja.
Ich habe meine Festmacher hinten am Heckkorb, an der Steuerbordreling im Heckkorb.
Das habe ich gesehen, das fand ich sehr cool.
Ja, ich habe sie so befestigt, dass ich, also nicht links, rechts, sondern ich habe die alle auf einem Haufen und ich sehe sofort, wenn da sich ein Knoten löst.
Genau.
Also ich gucke da auch während der Fahrt immer hinter mir. Das kann ich wirklich sagen, toi, toi, toi. Es passiert ja aller Blödsinn immer. Aber Festmacher ging mir noch keiner über Bord oder raus. Toi, toi, toi. Ich klopfe auf Holz.
Ja, aber du hast es ganz schlau gelöst. Das fand ich auch. Erstens hat es super ausgeschaut. Und zweitens siehst du, wie du es gerade sagst, auf den ersten Blick, ob jetzt irgendwas nicht stimmt. Zumindest mit dem Festmacher kommt, allein.
Ja. Ja, genau, weil ich habe den Knoten dann so angezogen, dass der genau unter dem Edelstahlrohr ist und wenn da einer jetzt sich 5 Zentimeter entfernt, sehe ich es. Aber gut, wichtiger Punkt, Prävention, gucken, dass keine Leine über Bord geht. Und nochmal, ich habe auch recherchiert, was sind die spektakulärsten Fälle, wo Leinen über Bord gingen. Das waren tatsächlich 3 Fälle, die bekannt sind, wo es also wirklich kritische Situationen dann gab, weil Schlechtwetteraufzug, Leine im Prop, Wind auflandig, manövrierunfähig, trifft auf Kaimauer zu. Also im Hafen eine Leine, die Mooring in den Propeller zu kriegen, ist ärgerlich. Draußen ist es mitunter gefährlich. Ja, wenn da irgendwie eine blöde Drift oder eine blöde Situation entsteht oder eine Fähre kommt. Also das ist mir bei den Recherchen jetzt auch klar geworden. Bisher dachte ich, naja, mein Ibiza-Abenteuer war da irgendwie halt purer Blödsinn. Aber draußen hat wirklich das Potenzial, dass es gefährlich wird. Okay, haben wir sonst Prävention? Ne, haben wir ganz gut
gesprochen. Ja, also eine der Hauptpräventionen über die Mooring am Hafen würde ich mal, weil ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ich habe ja gesagt, es darf eigentlich nicht passieren. Also ich finde, beim Hafenmanöver darf es eigentlich nicht passieren und ich bin auch der festen Überzeugung, es gibt ja jetzt Diskussionsstoff, glaube ich. Und zwar ist es so, wenn ich ein Anlegermanöver fahre, dann fahre ich normalerweise, wenn ich jetzt rückwärts an den Pier fahre und ich möchte da festmachen mit Mooring, dann möchte ich eigentlich rückwärts ranfahren, ohne dass irgendein Mariniere oder irgendjemand am Steg mir die Mooringleine hochhält. Im besten Fall oder nach meinem Wunsch, und ich sage das dann auch immer den Mariniere, sage ich, no Mooringline, this is the last thing that I need. Das ist das Letzte, was ich brauche, ist die Mooringleine. Also ich brauche sie aber erst ganz am Schluss. Ich möchte erstmal rückwärts ranfahren. Dann möchte ich erstmal die Heckleine die Heckleine befestigen, wo quasi der Wind herweht. Ja? Also die Lehleine. Und Entschuldigung, die Luftleine. Bin jetzt. Ja. Und dann. Also im Endeffekt, da wo der Wind herweht, mach ich's fest und habe dann den Luf erstmal mich festgemacht und gebe dann Gas vorwärts. Und dann mache ich die andere Leine fest, also wenn ich jetzt starken Wind haben sollte. Und wenn die beiden Heckleinen fest sind und ich gebe Gas nach vorne, dann brauche ich ja erstmal gar keine Mooring. So hält das Boot ja. Also ich ersetze die Mooring quasi durch mein Vorwärtsgas. Mhm. Und dann sieht man, wo das Boot steht und dann kann man die Mooringleine am Steg erstmal lösen und kann sie, ohne dass man sie hochzieht, zur Seite ziehen, kann man sie hochziehen an der Bordwand entlang nach oben und dann kann ich sie nach vorne ziehen. Mhm. Also so, wenn ich das mache, kann es eigentlich nicht passieren. Aber ich glaube, dass die Marinieros das immer hochhalten, weil offensichtlich nicht alle richtig, ich nenne das jetzt mal richtiges Anlegen, nicht so anlegen. Also ich sehe immer noch viele Crews, die als erstes die Mooringleine vorne festmachen. Oder währenddessen oder parallel oder Mischmasch. Das
hängt natürlich vom Wind ab. Aber jetzt, wo du sagst, das stimmt schon. Also die Marineros stehen immer da und halten so die Leinen Meter hoch aus dem Wasser. Das ist schon richtig. Ich überlege gerade, woher das kommt. Es ist wahrscheinlich eher so, also ich meine, am Ende sind die ja auch nur Seeleute, die eine ihre Agenda jetzt der To-Dos abarbeiten. Und ich muss jetzt dem die Leine hinhalten.
Das ist halt falsch.
Es ist falsch, aber er sagt, ja, ich bin jetzt bereit. Er signalisiert drüber, ich bin jetzt bereit. Ja, alles klar, hier ist deine Leine, halt drauf zu. Aber es ist natürlich blöd, weil er dich in Gefahr bringt, weil da plötzlich jetzt eine Leine auf, die Pilotleine auf 1,50 Meter Wassertiefe reinläuft. Ja, meistens ist es ja die. Es ist ja oft noch nicht einmal die Mooring, weil die fängt ja erst hinten an.
Genau. Irgendwo, also. Genau. Und das ist, also habe ich immer wieder, und manche verstehen es, manche nicht, und manche fühlen sich angegriffen oder haben das Gefühl, was ist das denn jetzt für einer?
Ja.
Und also ich habe das einmal erlebt als Crewmitglied, da gab es ein Riesengeschrei, bis dann der Captain den Marinero so angebrüllt hat und hat gesagt, du lässt, also das war wirklich, und die Mooringleine war dann tatsächlich auch im Propeller. Also das hat dann auch dazu geführt, aber du kennst die kroatischen Marinieros, der hat natürlich gesagt, der eine ist schuld, der hat gesagt, der andere ist schuld. Ja. Ich habe dann den Schlichter versucht zu spielen und habe dem Mariniero draußen versucht zu erklären, dass wenn man weiß, wie man anlegt, dass er eigentlich in dem Moment ganz ruhig und arbeitslos sein kann, weil, ne? Aber er sagt dann halt, okay, aber das sind halt irgendwie nur 5% offensichtlich. Ich weiß es nicht, kann es jetzt so nicht bezeugen, aber.
Nee, es geht, ich glaube wirklich, der sagt, also Punkt auf meiner Arbeitsliste 1 habe ich erledigt. Ich habe da hier eine sichere, ich habe die Leine überprüft, also die Mooring überprüft, hier ist sie, ich habe die richtige in der Hand, ich bin bereit. Der muss ja da auch so eine innere Agenda abarbeiten, aber es ist halt das falsche Signal, ja.
Genau,
also
es ist das, falsch.
Die zeigen, ich bin bereit. Also stell dir vor, er lässt es so schlapp jetzt ins Wasser laufen. Also das ist so, dann denkst du auch, ja, was soll das jetzt? Also
ja, wahrscheinlich. Also mir ist es, wie gesagt, ist lieber, weil
fatale Psychologie
gerade. Ja, er baut mir dann immer eine Hürde eigentlich in meine Lücke, wo ich rein will.
Ja, klar. Aber es ist richtig, was du sagst, dass man ihm signalisieren muss, drop down, put it down, ja.
Genau, und ganz am Ende ist, und das ist das Gleiche auch jetzt zum Beispiel, natürlich beim Ablegen, dann habe ich es in meiner Hand, und auch da auch ein Tipp an alle jetzt vielleicht, die zuhören, das ist auch etwas, was ich anfangs nicht wusste oder nicht gemacht habe, aber inzwischen ist es ganz logisch und simpel für mich, Motor an, Vorwärtsgas, und da ist ja an der Schraube keine Leine, die Leine ist ja unten am Grund. Und dann, na, die ist unten am Grund, also die Mooringleine.
Du siehst mich bedächtig, mein Haupt.
Ja, aber.
Du wirst da Widerspruch kriegen.
Nicht von mir, ich mich weil drauf.
Ich mache es ja genau.
Ich lass mich erstmal erklären, wie ich es mache. Und also ich habe beide Leinen ganz normal, die Heckleinen sind am Pier. Die Mooringleine ist vorne am Bug befestigt und hängt dann unterm Boot durch, bis sie dann am Kai wieder hochgeht. Das heißt, da wo der Propeller ist, ist die Leine am Grund. Und was ich mache, ist, dass ich die Mooringleine löse vorne und lasse sie komplett auf den Boden fallen und bin aber im Vorwärtsgang, sodass quasi das Boot vorne nicht nach Steuerbord oder Backbord kann. Und dann mache ich so, dass ich, wenn ich jetzt beispielsweise Wind von, sagen wir mal, ich habe Wind von Steuerbord, dann würde ich im Endeffekt die Backbordleine ein bisschen lösen, länger machen, und dadurch, dass ich weiter im Vorwärtsgas bin, bewegt sich meine Schnauze und mein Boot immer weiter nach Steuerbord, immer weiter nach Luv, und dann kann ich irgendwann mal beide Leinen lösen, oder aber ich mache wirklich erst die Lee-Leine erst los und dann die Luv-Leine, und dann kann ich rausfahren, aber die Mooring ist dann schon lange kein Thema mehr.
Wie gesagt, ich mache es auch so. Also wenn der Wind es gebietet, also wenn der Wind ablandig ist, dass man eben gucken muss, dass man irgendwie das Boot da steuert, oder auch wenn der Wind seitlich ist, darf halt kein übereifriger Marinero kommen, der sagt, ich habe aber dann noch meine Mooring entgegen, ja. Also deswegen will ich es ein bisschen so mit Vorsicht, Occhio, wie die Italiener für Vorsicht sagen, also ein Auge haben. Oder ein Auge drauf haben, was passiert da gerade, bevor man Gas gibt.
Aber er steht und fällt irgendwie immer mit der Luv-Leine, mit der Luv-Heckleine. Das ist die, das ist eigentlich der Joker, der Garant. Das ist die erste Leine, die ich festmache, und das ist die Leine, die ich als letztes löse. Und, und im Gegenspiel dazu, die Mooring, die ist beim Anlegen das letzte und beim Ablegen das erste.
Ja. Ich bin jetzt zu schnell drüber weggegangen, aber dieser erste Fall Virgin Gorda, Bojentampen, ja, das ist ja auch so ein Thema irgendwie. Also man sieht ja schon oft so, ich habe neulich wieder Videos geguckt, so auf der Suche für mein Seminar. Ja, ist ja toll, irgendwie rückwärts an die Boje ranzugehen. Und da habe ich dann schon gedacht, also wenn da jetzt irgendwas nur im Wasser rumliegt, oder ich bringe halt das empfindlichste Körperteil der Yacht, nämlich das Heck mit dem Propeller, bringe ich da irgendwie so in die Leinennähe. Ja, während wenn ich Bug anlege oder die Boje seitlich liegen habe, dann bin ich eigentlich von den Leinen relativ weg. Aber diese Heckanleger, ich habe mir das angeguckt und dachte, naja, wenn es klappt, alles gut, alles schön, wunderbar. Aber das Problem ist ja, die Jungs und Mädels, die das Manöver so empfehlen, die sagen dann immer, ja, das ist ideal bei, wenn du jetzt einen Wind gegen dich hast. Aber wenn du den Wind gegen dich hast, dann bedeutet das ja, dass du die leichter mit dem Heck da zwar hinsteuerst, aber dass auch eine möglicherweise eine Leine, die da irgendwie an der Boje dran ist, irgendwie in deiner Richtung dir entgegenkommt, weil sie kommt da mit dem Wind, sie wird sich da irgendwie ausrichten. Ja, und
bin ich bei dir. Das mit dem Heck ran, das ist sehr einladend und ich glaube, das ist auch sehr
ich habe mir überlegt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, bauartbedingt, wenn ich hinten eine riesen Badeplattform habe, wo ich sauber arbeiten kann, zwei Hände frei habe, mich nicht halten muss, ist der Heckanleger an die Boje sicher das Angesagte. Ja, weil du hast zwei Hände frei, auch ich als Alleinsegler. Okay. Ich habe hinten drei schmale Stufen, ich muss mich da immer irgendwo festhalten. Also bei mir ist hinten, ich habe keine sichere Arbeitsmöglichkeit hinten am Heck. Und die Leute, bei denen ich das Manöver gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, ja, die haben da eine tolle Arbeitsfläche und alles ist in Ordnung, aber man kann das dann pauschal der Welt nicht so empfehlen, der Heckanleger an der Boje als the one and only safe thing, ja.
Das für mich sind halt das zwei nicht. Sachen. Zum einen, wenn eine Welle ist, finde ich das schwierig, auch mit einer Badeplattform. Auch dann stehen die da und dann schwappt es, klatsch, klatsch und dann fällt nämlich mal schnell einer über Bord. Und das ist ganz schwierig. Zum anderen ist es aber natürlich auch ein Vorteil, du hast ja dadurch sogar noch einen größeren Abstand zur Schraube. Also die Plattform, die verlängert es auch. Also ich bin bei dir, also wenn es gute Bedingungen sind, dann rückwärts ist natürlich bequem. Ansonsten sollte es kein Problem sein, vom Bug aus mal so einen Lassowurf zu machen.
Ja, oder die Schlaufe drüber werfen, um sie zu fangen irgendwie. Genau. Punkt 4. Mein Fall. Oder wirst du mal deine Geschichte analysieren?
Auf der Regatta hat einer seinen Blister in die Schraube bekommen.
Also Segel, nicht die Schot, sondern Segel.
Habe ich gar nicht drüber geredet, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn schon mal jemand gesehen hat, wie spannend das Bergen eines Blisters oder eines Genakers manchmal ist und dann, wenn da Chaos an Bord herrscht und dann verzetteln die sich, verheddern die sich da, dann hast du ein riesiges Segel, was teils auf dem Boot, teils im Wasser und dann auch noch irgendwie sich unten in der Schraube verheddert und du hast dann deine, weiß ich nicht, wie viel Knoten Wind. Also auch nicht schön. Also ich kann alles Mögliche da unten hängen bleiben, offensichtlich.
Ja, ja. Wie war die Lösung dann, das wieder rauszukriegen?
Irgendwie haben sie es wohl rausbekommen. Ich war nicht da. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht jetzt im Detail, aber war.
Ich kann was Ähnliches.
Hat ihn ein bisschen zurückgeworfen.
Ja. Im Ranking, ja, okay. Ja. Also ich habe zwei ganz besondere Dinge noch. Ich habe vor vielen Jahren an Silvester in San Giorgio oben auf der Rückfahrt, bin ich rückwärts in den Hafen rein. Würde ich heute sagen, war schon richtig, weil ich wollte ja in die Box, aber mit dem, was danach passierte, war es natürlich Blödsinn. Ich bin rückwärts in den Hafen rein und da sagt meine Frau noch, die mitfuhr, sagt, da rechts schwimmt ein Ast. Und da oben im Friaul und in Norditalien in den Lagunen schwimmt relativ viel Zeug. Und ich sagte dann nur so, ja, was meinst du denn jetzt? Die schwimmt ständig irgendein Ast. Ja, aber da schwimmt ein Ast. Und die haben manchmal so den sechsten Sinn. Und ich habe dann aber nicht hingehört. Und eine Minute später, auf Höhe dieses Astes, wird die Maschine plötzlich abgewürgt im Hafenbecken. Silvester, Spätnachmittag, allein, also ich war so irgendwie auf Drift im Hafenbecken und habe also überhaupt nicht verstanden, was da los ist und habe mich dann aber irgendwie so, da war dann doch, irgendwie kam jemand dann an die Pier und sah, dass ich in Schwierigkeiten war, hat mir eine Leine zugeworfen, die hat aufs zweite Mal rübergereicht, ich habe mich dann an die Pier rangezerrt, habe mich dran vertäut Am nächsten Tag wurde das Boot aus dem Wasser geholt und ich hatte ein Netz voller Meereschen, so 40, 50 Zentimeter Teile. Da hingen in dem Netz, also der Mutter ließ sich nicht mehr starten, aber da waren lauter so Meereschen drin. Also Meeresche für alle Gourmets, Speisefisch eher zweite Kategorie, aber trotzdem sehr wohlschmeckendes, feines Fleisch, leben hauptsächlich in so stillen Meeresbecken. Ich nenne sie immer die Chorknaben, weil die immer die Wasserfläche so abweiden mit offenen Mäulern. Das sieht aus, als würden sie singen, so im Chor.
Die stehen immer so in einer Reihe. Hast du gefangen quasi, oder was?
Das Ding war voll mit,
nein,
ich würde sagen, Hunderte. Ja, die kamen dann, die Hafenarbeiter, und wir haben die Fische dann verteilt und wir haben dann 3 Tage Fisch gegessen.
Nein, das ist ja eine geile Story.
Die Schwierigkeit war tatsächlich, also das alles rauszukriegen. Ich habe einen relativ starken Motor, 50 PS, das ist relativ viel, und der war in dem Fall tatsächlich von Nachteil. Der hat tatsächlich die 35 mm Welle klein gebogen. Ja, die hatte eine Krümmung drin. Also starker Motor ist immer irgendwie Vorteil, aber in der Situation ist blöd, weil der Motor, der hat dann so viel Kraft und die muss sich dann irgendwo austoben. Ich bin da nicht mit Vollgas rein, sondern hat er Tuckergang, und es reichte aber schon um diese Welle. Also nochmal 35 mm, das ist ja nicht nix. Also jetzt vollständig verbogen. Und in der Situation war der starke Motor von Nachteil. Das war auch sehr, sehr schwierig, das rauszukriegen, weil dieses Material von dem Netz, irgendwie diese Kunstfaser, Polypropylen oder irgendwas, das fängt an zu schmelzen. Mm. Und das hat dann da hinten, also gerade an dem Punkt, wo es dran lag, alles verschmolzen. Man hätte auch keine Möglichkeit gehabt, das nur wegzusäbeln, weil du da plötzlich richtig hart verschmolzene Plastikklumpen dann dran hast.
Du sprichst da gerade was an, was bei Charterschiffen, weil du vorher gesagt hast, 100 Euro, es kommt immer ganz drauf an. In manchen Fällen, wenn man also eine Leine, gerade eine dünne Leine oder eine Angelleine oder ein Netz reinbekommt und dann das nicht merkt und nochmal schön Vollgas gibt und dann diesen Simmerring da unten beschädigt, der quasi die Verbindung von der Welle zum Motorraum abdichtet, wenn ich das richtig beschreibe gerade, dann kommt es oder kann es dazu kommen, dass da wirklich Wasser durchkommt oder das Öl, also da kannst du im Endeffekt sogar Motorschaden herbeiführen durch eine Leine, die du im Propeller hattest. Wenn du das übertreibst und zu viel Gas gibst, ist auch schon passiert. Und dann hast du einen richtig großen Schaden. Also dann ist es nicht mehr nur Leine rausschneiden, sondern wenn du da diese Verbindung zerstörst, durch zu viel Gas geben oder eben gerade bei so dünnen Leinen, dann hast du echt ein Problem. Deswegen sind auch viele Vercharterer so weit, dass wenn du während des Turns, wenn das passiert, dass die trotzdem jemanden vorbeischicken und das überprüfen, weil die sagen, wenn das nur die Leine war, die jetzt loszuschneiden, ist okay, aber wenn das hier etwas kaputt gemacht hat, dann muss das Boot aus dem Wasser.
Ist auch richtig. Ist sicher richtig. Wobei ich es mir mit einer normalen Wellendichtung nicht vorstellen kann. Ich hätte eher Sorge irgendwie da hinten um das achtere Wellenlager. Also das wickelt sich ja meistens um die Schraube, die ist ja so der Catcher. Also das ist so wie ein Fänger, wie lauter so diese Blätter, die fangen alles, was da irgendwie die Leine will, dahin in den Propeller. Ja.
Aber dieser Schaft hinter der Schraube.
Ja, das ist schon weit drin. Also
und da,
normal, aber es stimmt schon. Kann bauartbedingt schon so sein, wenn der näher dran ist oder wenn der irgendwo offen liegt. Also bei mir muss das irgendwie so 15 Zentimeter rein, um so ein ganz enges Röhrchen. Aber ich muss zugeben, es hat sich damals wirklich, wie du sagst, auch da oben rein verbacken. Ja, weil da wird die Reibungswärme dann so groß und.
Ja. Angelleinen, ne? Also ich war ja mal schön mit meiner Angel. Und da kam ein kleines Motorboot, voll Gas, hinten und hat uns da quasi gekreuzt, recht eng. Und ich habe denen gewunken, weil ich denen signalisieren wollte, Achtung, Frosch im Hals, signalisieren wollte, dass ich eine Angel im Wasser habe. Ja, die haben fröhlich zurückgewunken, die Angel haben sie nicht gesehen und haben mir dann die Schnur abgerissen. aber das ist ja auch ein Punkt, wo man einfach die Augen auch offen haben muss, ne? Weil viele Segler immer mal eine Angel raushalten.
Also Netz ist richtig blöd. Aber was machen wir damit? Was geben wir da jetzt für eine Empfehlung weiter? Oder wie kann man sowas vermeiden? Also ich habe damals wirklich überlegt, Silvester sind natürlich da oben, wo im Sommer viel los ist, die Flüsse, Lignano, die Zufahrten. Viele Hafenarbeiter fischen auch selber. Das ist eine Zeit, da sind viele Netze im Wasser, einfach weil wenige segeln. Ja, jetzt kann ich natürlich pauschal sagen, gehe nicht Silvester nach Venedig segeln. Aber das ist ja keine Regel. Ja. Das Herrliche ist ja, du bist allein unterwegs. Oder dieser Ast, den meine Frau da entdeckt hatte, also achte auf alleintreibende Äste, da wirst du da oben nicht fertig, weil da treibt so viel Treibgut aus den Flüssen, aus dem Binnenland. Da ist immer also, viel, aber gut ausgucken vielleicht.
Ja, genau. Also was man schon machen kann und was ich auch, ähnlich wie vorher, die Crew dafür sensibilisieren, dass sie einfach mitguckt und dass gerade wenn ich gerade im Hafen ist es ja so, wenn beim Hafenmanöver der Motor auf einmal abstirbt, dann hast du ja ein Problem, weil da muss ich ja sofort reagieren. Und da sollte man vielleicht einfach auch jemanden vorne platzieren, der einfach mal guckt. Das ist ja auch so zum Beispiel mit Plastiktüten, die sich in der Schraube des Bugstrahlruders verfangen. Passiert ja auch. Das ist ja nichts anderes. Ist ja auch eine Schraube und du drückst auf dein Bugstrahlruder und da liegt halt irgendein Müll, irgendeine Plastiktüte im Wasser und zack, ist das Ding drin und dann funktioniert es nicht mehr. Also das heißt, wenn sich da jemand positioniert und guckt und normalerweise sollten die Fischernetze und Fischerleinen ja auch mit einer Boje gekennzeichnet sein. Ich glaube, da ist man schon auch ganz gut. Es ist zumindest eine kleine Absicherung.
Gut Ausguck gehen und auf alles achten, was da treibt, ja. Vor allem im Winter, wenn nicht gesegelt wird, ist vielleicht das Learning. Wie gesagt, und neben dem starken Motor, also da vielleicht jetzt nicht dreimal die Zündung starten und versuchen, das Ding doch wieder ins Laufen zu kriegen.
Oder man legt halt einfach unter Segeln an, Thomas, komm.
Ja. Ach, klar. Logisch, ich ziehe die Segel da in der Situation, ziehe ich jetzt nur das Segel hoch und steuere da so.
Also, wenn du das machst,
mit langer Schleppe an die Pier, ja.
Dann bist du auf jeden Fall der Held. Okay. Wenn du mit Segel da reinfährst.
An.
Ja, genau. Und dann schön mit Segel da anlegst, dann bist du auf jeden Fall der Held.
Genau. Ja. Hast du noch eine Geschichte mit einer Leine? Ich habe nämlich nur eine.
Ich nicht, nee.
Meine übelste.
Oh.
Ja, aber ich habe ja schon bestimmt oft erzählt. Letzten Herbst, Kroatien. Ich bin so ein Landleinen-Skeptiker. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Und ich war in einer Bucht unten in Starigrad vor der Stadt. Eigentlich relativ sicher. Die Nachbarn hatten sich an Betonblöcken verankert. Die lagen relativ gut. Und mir war es in der Nacht dann zu viel, sodass ich neben zwei Festmachern auch noch einen weiteren ausgebracht habe. Die Festmacher zeigten genau in die Windrichtung. Das war also alles super und alles gut. Und so im Wind lag ich sehr, sehr gut. Und nach drei Tagen war dann irgendwo so am Vormittag, ich war unter Deck am Arbeiten, am Schreiben, und dann brummelt es plötzlich. Und dann bin ich nach oben, habe gesehen, aha, da ist ein Gewitter, habe in Blitzortung nachgeguckt, ja, ist weit weg und zieht auch weg. Okay. Zwei Stunden später nochmal brummeln. Wieder hoch, wieder nichts. Dann halbe Stunde später wieder grummeln. Bin hoch, oh, das kommt. Und es kommt genau in die Bucht rein. Und es kommt nicht mehr ablandig, sondern es kommt genau in die Öffnung der Bucht rein. Super. 10 minus 2 Minuten. Was mache ich jetzt zuerst?
In den Dinghy springen und an Land paddeln.
Ja, genau. Den blase ich jetzt den Rettungsreifen auf oder was tue ich jetzt? Hole ich meine Regensachen, mache das Boot klar. Also das 2 Minuten und ich habe sie, ich würde mal sagen, mittelgut genutzt. Also ich bin runter, habe einen Zündschlüssel geholt, habe einen Motor gestartet und dann kam die Böe schon an. Boah. Und die war jetzt kein wildes Ding, aber für mich ist das Wichtigste im Gewitter, den Motor startklar zu haben. Also vor Anker oder was auch immer, Motor muss bereit sein.
Und warum? Und also das, dass Minute, man das vielleicht gleich auflösen, weil falls es gewittert und blitzt und du dann, das kommt auch noch dazu, es kann ja auch passieren, dass du später den Motor gar nicht mehr ankriegst, wenn es ganz dumm läuft. Und ja, natürlich willst du startklar sein.
Mir hat dann, genau, mir hat schon so oft der Anker nicht gehalten und ich bin auf Drift gegangen und dann kannst du ein bisschen Gegengas geben und kannst den Anker in aller Ruhe holen, selbst in so einer Böe drin bist du irgendwie nur einigermaßen manövrierfähig. Ich habe mich da schon wirklich auch im Hafen, Motor starten, wenn du an der Kaimauer liegst, plötzlich, also römisch-katholisch, also vor Buganker mit Heckleine, wenn das Gewitter von vorne, also von auflandig plötzlich in die Bucht drückt, du kannst dich immer unter Motor auf Leinen aufpassen, Leute, kannst dich immer von der Mauer ein bisschen wegdrücken, ein bisschen wegfieren. Also das fand ich noch nie ein Fehler. Und diesmal war es aber, ja, was heißt, es war kein Fehler, aber trotzdem, also die Gewitterböe hat da wie nix, hat die den Anker rausgeholt, ja. Das war zack. Und dann fing die so mit der Böe, fing das Boot an, sich an den Landleinen, weil da waren noch drei draußen, fing es an, sich so zum Land zu drehen und ist dann irgendwo so gemächlich mit dem Kiel hat das Boot dann aufgesetzt und ich habe dann trotzdem versucht, weil mir das alles unheimlich war, natürlich im Schreck versucht, also mit Motor da jetzt irgendwie dein Leinenmanöver zu simulieren im Hafen, also voll dagegenhalten, 30 Sekunden aus. Da hast du sofort deine Leine drin. Also der Festmacher, da schwamm ja genug rum da hinten.
Ja.
Wenn der Druck von vorn weg ist, ja. Und da gab es dann ein anderes Learning. Also ich bin dann im Gewitter ins Wasser und fand das aber ziemlich, also jetzt nicht interessant, sondern einfach das, was vorher türkises Wasser war, war durch den heftigen Regen, der eingesetzt hat, plötzlich eine trübe Brühe, wo du nur noch 20 Zentimeter gesehen hast. Also als ich ins Wasser bin und da versucht habe, unter das Boot zu kommen und diesen Festmacher rauszuschneiden. Ich glaube, ich habe
eine halbe Stunde. Das finde ich grauslich, ganz ehrlich.
Ich habe da eine halbe Stunde in diesem Krokodilwasser irgendwie rumgeschnitten, bis das Ding wieder draußen war, ja. Und die Schwierigkeit, also es kamen dann die Nachbarn, die sich da so gut an dem Betonblock verteut hatten. Und es gab dann für mich, meine Hauptlearnings waren folgende. Als ich mit dem Hafenmeister von Starigard drüber geredet habe, hat der, das glaube ich, habe ich sicher schon mal erzählt, hat der dann mitgeteilt und gesagt, ja, er kriegt in jedem Gewitter aus den Buchten Anrufe von Leuten, die sagen, ich habe den Festmacher im Propeller. Könnt ihr mir holen? Ich bin auf Drift. Ich kann nicht mehr. Er sagt, im Gewitter in 99,9% aller Fälle Landleine im Propeller. Einfach weil der Anker, der ist das Erste, was nachgibt bei so Böen. Und das Zweite war für mich, dass meine Nachbarn, die mir da halfen, die sagten dann, ja, also ab dem fünften Mal Leine im Propeller und wirklich die Leine, die will in den Propeller, ja, die sucht ihn und die findet ihn. Jede Leine will da rein. Ja. Haben sie gesagt, sie benutzen eigentlich nur noch Schwimmleinen.
Ja, das ist super.
Dann machen wir jetzt, ja. Ich habe mir die Dinger dann auf Messen angeguckt und dachte, ich weiß, du wirst es jetzt verstehen, also das widerspricht jetzt meinem ästhetischen Empfinden.
Das ja, ist schon, aber also bei Landleinen finde ich schon, die Schwimmleinen genial. Weil die sind ja lang. Also okay, eine Landleine hat jetzt keine 10, 15 Meter, sondern du hast da, ne, du hast da richtig was dranhängen und da. Ja. Da, was ich da schon gekämpft habe im Wasser mit den Landleinen, die untergegangen sind, da bin ich durchgedreht.
Und bei haben Schwimmleine, denn Charterjachten mehr Schwimmleinen?
Charterjachten haben schon Schwimmleinen und zur Not kann man auch fragen. Also ich bestehe da immer drauf und ich will auch immer zwei ganz lange, weil ich auch ich bin zum Beispiel ein Fan von Landleinen.
Was ist lang?
Lang sind bis zu, also 40 Meter.
Okay.
Ja. Und da mache ich zwei lange Landleinen am Heck jeweils, eine Steuerbord, eine Backbord und da zurre ich mich wirklich bis kurz vor den Strand. Mhm. Also ich meine, ehrlicherweise, wenn mehrere Leute an Bord sind, ist das natürlich auch ein Manöver, was gut machbar ist und wo du das dann auch gut lösen kannst. Wenn du alleine bist, wäre ich jetzt auch kein Fan von Landleinen, muss ich ganz klar sagen. Ja, das
ist Landleine, bei ablandigem Wind ausbringen ist dreiviertel Stunde.
Deswegen, also da also würde ich einen Anker fallen lassen Stunde. Und sage ich Schwoi und Ende im Gelände.
Ja, geht halt nicht immer.
Geht also, nicht immer, aber
Schwoien ist immer das Bessere, aber Landleine ist, hin und wieder brauchst du es. Aber es ist, also allein ist es einfach eher schwierig. Du sagst, Charterjachten haben es nicht immer. Also ich werde mir jetzt sicher eine zulegen, mindestens eine, habe ich mir überlegt, ästhetische Überlegungen hin oder her, weil das ist, also für mich sieht es immer aus wie Plastikmüll. Das ist irgend so ein Zeug, was man oft am Strand findet und so. Ich werde es aber jetzt trotzdem tun, weil mich das schon beeindruckt hat, wie diese Leinen dann oben an der Oberfläche schwimmen und du hast sie nicht automatisch hinten drin.
Ja, und sie sind leicht.
Sie sind also, leicht, genau.
Du das hast ist schon so eine 40-Meter-Leine, schlepp die mal.
Ja, genau. Ja, ich weiß das. Ich schwimme da immer rüber mit den Dingern
ja.
im Gepäck. Also das geht nur mit Pilotleine. Also wenn du ja. einen Festmacher so im Wasser hinter dir herziehst, der zieht dich zurück zum Boot. Nicht du ihn ja. aus dem Boot. Also das, die Schwimmleine ist generell bei all diesen Themen jetzt, ist es eine gute Vorsorge, um zumindest an einer Stelle irgendwie, nämlich beim Festmacher, bei der Landleine, eine gute Vorsorge zu treffen, dass es vielleicht jetzt nicht wieder da reinkommt. Auch, wir haben noch gar nicht über das Thema gesprochen, wie oft haben wir denn schon die Leine im Außenborder gehabt? Ist ja auch so ein Thema.
Im Außenborder hatte ich sie noch nicht.
Ja, aber trotzdem ist so, Leute, die viel mit Außenborder arbeiten, aber ich fahre ja, ja meinen nur, ich ruder ja immer, ich fahre meinen nur dekorativ in der Gegend rum, aber trotzdem Leute, die viel mit Außenborder arbeiten, sagen schon, ja, Schwimmleine, nichts mehr.
Klar, die Gefahr ist irgendwie immer gegeben und allgegenwärtig, weil wir halt viel mit Leinen arbeiten und meistens auch einen Propeller unter dem Gefährt haben, auf dem wir sind. Also Achtung ist die Mutter der Porzellankiste. War das nicht so?
Ja,
Vorsicht ist die Mutter der etwa. Porzellankiste.
Vorsicht
ist Vorsicht. Die
Mutter.
Ja. Einfach Vorsicht. Auch so. Mit daran denken.
Aber genau.
Wie hieß dein Mythos nochmal?
Mein Mythos hieß, Leine im Propeller kann mir nie passieren. Was denken wir drüber?
Ich denke, Leine im Propeller wird jedem passieren.
Okay.
Also ich bin, weil, aber das steckt ja schon in dem Mythos, es passiert dir. Also natürlich kann man da immer ein bisschen besser werden. Ich glaube auch, dass wenn man diese Vorkehrungen trifft mit, dass man im Ausguck hält oder die Crew informiert und schaut und dass man die vielleicht auch jetzt beim Anlegemanöver, Ablegemanöver aufpasst. Manchmal sind es einfach auch äußere Einwirkungen, ob das jetzt der Mariniero ist oder ob das jetzt ein nicht sichtbares Stück Netz ist, das dazu führt, dass es dir passiert. Und ich denke, je öfter oder je länger du segelst, desto mehr wird dir das auch passieren. Vielleicht kann man sogar eine Ableitung daraus machen. Sag mir, wie viel Leinen du im Propeller hattest und ich sag dir, seit wann du schon segelst.
Ja, du sagst mir, wie viele Seemeilen ich auf dem Buckel habe.
So ungefähr.
Also 5-mal, also heute ist der Tag des Frosches im Hals, 5-mal, die mir jetzt eingefallen sind, dahinter sind bestimmt nur 2-mal, die ich wieder verdrängt habe, also 7-mal, ich würde mal so sagen, alle 5000 Seemeilen passiert es mal, aber ich habe eine ziemliche Häufung jetzt drin, ja, aber es ist wirklich, man kann es wahrscheinlich eher in Monaten und Seetagen
umsetzen. Sonst schieben wir es auf die Marinieros, Thomas.
Ja, genau, die sind schuld. Wobei, toi, 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 hatte ich noch keinen. Ja, bei meinen ganzen Beispielen habe ich, nee, das war immer so, war der Meister selber am Werk. Also,
jetzt ja, nicht vorsätzlich. Ja, am Ende sind wir immer dafür verantwortlich. Ja, und das klar. ist ja auch gut so, weil sonst klar. könnten wir ja nichts dran ändern und könnten wir ja auch nicht draus lernen. Immer wenn es dann immer irgendwie dritte Einflüsse sind. Ja, aber ich denke, der Mythos ist insofern geknackt, dass wir sagen, nö, also egal wie lange du schon segelst, wenn dir das passiert,
bist du ein richtiger Segler, ja, genau. Wenn du das erste Mal im Hafenbecken getaucht bist, das ist deine Taufe. Nicht die Äquatortaufe, sondern wenn du das erste Mal dich da unten mit dem Schnorchel rummühst. Naja. Schreibt uns, wenn ihr ähnliche Erlebnisse habt. Interessiert uns, wie euch die Folge gefallen hat. Wir machen das natürlich alles immer ganz vorsätzlich, weil wir ja wissen wollen, was euch interessiert. Und ich bin mit der Folge jetzt sehr, sehr zufrieden. Also ja, klingt ja wieder nach Selbstlob. Ja. Aber ich glaube, wir haben viele, viele Punkte angesprochen.
Ja, und ich glaube, jeder kann sich irgendwie damit identifizieren.
Ja, ich glaube auch. Macht's gut.
Schön. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Genau, Thomas, dir auch. Und wir hören uns
nächste Woche wieder. Und wenn ihr Lust habt, Hafenmanöver, guckt jetzt so mal irgendwie in der nächsten Woche mal rein. Also wir haben jetzt, heute ist der Dienstag, wo das erscheint, der 6. Mai.
7.5.
Der 7.5. Also guckt mal so, ab 10.5. glaube ich, haben wir so ein Hafenmanöver mal drin. Ich würde mal gucken, ob ich da auch was zum Thema Leine im Prop drin habe. Machen wir ein Seminar auf millemari.de. Okay. Gute Zeit euch.
Macht's gut.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.